HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Niemöller bewegt sich im Zirkel von Gleichgesinnten. Das war ein doch sehr eng gefügtes, rechtsradikales Milieu, das sich da zusammengefunden hat.
Aber dass er ein Faschist gewesen wäre, das kann ich so nicht mitvollziehen.
Das gibt so diese Geschichte, dass eben auf dem U-Bahnhof Thielallee der U-Bahn-Schaffner ausrief zur Predigt von Niemöller, bitte hier aussteigen. Und dann quollen alle Leute aus dem Zug und gingen in Jesus-Christus-Kirche.
Hier muss ich also fragen, was will Gott von mir und was wollen Menschen, was will eine Obrigkeit von mir? Und in diesem Konflikt bin ich dann allerdings völlig allein.
Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden.
Vor 75 Jahren, am 19. Oktober 1945, erklärte die evangelische Kirche in Deutschland mit diesen Worten ihre Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus.
Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden.
Dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis trägt vor allem die Handschrift von Martin Niemöller. Der Theologe war einer der führenden Vertreter der bekennenden Kirche, die zwischen 1933 und 1945 versuchten, den Einfluss der Nationalsozialisten auf die Kirchen zurückzudrängen. Ende August 1945, als die Kirchenleiter der evangelischen Kirchen im hessischen Treysaat zusammengekommen waren, um die evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, zu gründen, erklärte Niemöller:
Unsere heutige Situation ist aber auch nicht in erster Linie die Schuld unseres Volkes und der Nazis. Wie hätten sie denn den Weg gehen sollen, den sie nicht kannten? Sie haben doch einfach geglaubt, auf dem rechten Weg zu sein. Nein, die eigentliche Schuld liegt auf der Kirche. Denn sie allein wusste, dass der eingeschlagene Weg ins Verderben führte. Und sie hat unser Volk nicht gewarnt.
Damit hatte Martin Niemöller innerhalb weniger Wochen eine Kehrtwendung vollzogen. Dennoch Ende Juli 1945 schrieb er US-Oberst Hugh O. Davis:
Für mich stellt sich die Frage der Schuld nicht, sondern als ein Christ muss ich auf das Elend schauen und versuchen, so gut wie möglich zu helfen. Jetzt sehe ich, dass mein Volk wegen einer drohenden Hungerkatastrophe mit seinem Leben bezahlen muss für das, was seine verbrecherische Regierung und seine Anhänger getan haben.
Dass der Pfarrer mit Blick auf die Schuldfrage so schnell seine Meinung änderte, lag auch an den Erwartungen der weltweiten Christenheit. Bei der Ratssitzung der EKD in Stuttgart waren Vertreter der internationalen Ökumene anwesend. Allen Beteiligten war klar, dass die deutschen Protestanten ohne eine Schulderklärung nur schwer den Weg zurückfinden würden in die Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen. Vor allem mit Kirchen aus den USA. Später, 1968, erklärte Martin Niemöller seine damalige Haltung.
Wir wollten von denen nicht angenommen werden als die anständigen Deutschen, mit denen man noch verkehren kann, aus der großen Schar eines verbrecherischen Volkes, sondern als Leute, die sich mit hineinstellten in die unserem Volk zugemessene Schuld, und zwar vollkommen.
Benjamin Ziemann, Professor für Neuere Geschichte an der Universität im englischen Sheffield, bilanziert Niemöllers Verhalten in der Schulddebatte.
Niemöller war nicht von Beginn an bereit, die Schuld Deutschlands anzuerkennen. Was ihn umgestimmt hat, ist die Einsicht, dass nur über die Schuldanerkenntnis der Weg in die Ökumene und damit auch ganz praktisch der Weg zu Hilfsgütern und Fürsorge, also materieller Fürsorge für die damals hungernde deutsche Bevölkerung möglich wäre.
Dass taktische Überlegungen bei Niemöller auch eine Rolle spielen, das will ich einräumen,
sagt auch der hessische Theologe Michael Heimel, der vor 3 Jahren eine wohlwollendere Niemöller-Biografie veröffentlicht hat.
Aber im Kontext verstanden hat ja diese Stuttgarter Schulderklärung zunächst mal die Funktion, ein Türöffner für den Kontakt der deutschen Kirche zur Ökumene herzustellen. Und es war klar, dass die Vertreter der Kirchen im Ausland von den Deutschen ein deutliches Eingeständnis der Schuld erwarteten.
Und dieses Bekenntnis war, wenige Monate nach Kriegsende, alles andere als populär. Lediglich 4 von 27 Landeskirchen machten sich 1946 den Text des Stuttgarter Schuldbekenntnisses zu eigen. Die Mehrheit der Pfarrer reagierte empört, kritisiert Michael Heimel die Akzentuierung des Historikers Benjamin Ziemann.
Was bei Ziemann überhaupt nicht angemessen gewürdigt wird, ist, dass Niemöller daran gearbeitet hat, diese Anschauungen zu überwinden und dafür auch deutliche Belege vorliegen. Also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war er derjenige, der 2 Jahre lang durch die Lande gereist ist und den Deutschen vorgehalten hat, ihr seid hier schuldig geworden, ihr müsst Buße tun.
Martin Niemöller hat eine Mitschuld der Kirchen an den nationalsozialistischen Verbrechen auch aus einer nationalen Haltung heraus bekannt, sagt sein Biograf Benjamin Ziemann. Eine Position, die sich in unterschiedlichen Färbungen, mal nationalistisch, mal national, durch sein ganzes Leben ziehe. Martin Niemöller, 1892 als Sohn eines lutherischen Pfarrers geboren, schlug nach dem Abitur eine Offizierslaufbahn ein. Am Ende des Ersten Weltkriegs war er U-Boot-Kommandant und als junger Offizier ein fanatischer Nationalist.
Der Krieg hat ihn eher darin bestärkt, dass die Resonanzmuster und Wahrnehmungsformen, die ihm im Elternhaus mitgegeben worden waren und in der Schule, dass die korrekt waren, und hat sich da eben reingesteigert in diese Vernichtungsfantasien, die dann am Ende auch Untergangsfantasien waren, weil am Ende des Krieges und mit der Revolution erst recht etwas ganz Wesentliches wegbrach, nämlich das Vertrauen darin, dass das deutsche Volk eben die Sache der Nation immer unterstützen würde.
Nach dem Krieg begann er 1919 in Münster mit dem Studium der evangelischen Theologie.
Niemöller bewegt sich im Zirkel von Gleichgesinnten, nicht bloß Studenten der evangelischen Theologie, die wie er rechtsradikalen Verbänden angehören, sondern auch ehemaligen Offizieren und oder Weltkriegsveteranen. Die Grenzen waren da fließend und das war ein doch sehr eng gefügtes rechtsradikales Milieu, das sich da in Münster gefügt hat und zusammengefunden hat.
Für Benjamin Ziemann ist Niemöller, der bei der Reichstagswahl 1924 die Nationalsozialistische Freiheitspartei wählte, nicht nur ein Faschist der ersten Stunde. Er konstatiert bei dem evangelischen Theologen auch einen tiefsitzenden Antisemitismus.
Niemöller kommt über den völkischen Rassismus zum Antisemitismus. Da gibt es keine theologischen Reflexionsfiguren. Die Juden sind für ihn kein Thema der theologischen Reflexion.
Das sei aber auch der Zeit und der Gesellschaft geschuldet, in der sich Niemöller bewegt habe, hält Michael Heimel dagegen.
Dann gibt es noch antijüdische Haltungen, die sozusagen als gesellschaftlich-kultureller Code tradiert werden. Bei der Marine, in der Niemöller ja bis 1918 war, sind in den Offizierskreisen solche antijüdischen Äußerungen auch tradiert worden, also dass die Juden zu großen Einfluss hätten in der deutschen Gesellschaft. Das war ja eine nicht wenig verbreitete Ansicht damals.
Auch der Theologe Michael Heimel räumt ein, dass Niemöller mit dem Nationalsozialismus sympathisierte und 1930 Hitlers Mein Kampf gelesen hat.
Es ist sicher aus heutiger Sicht schwer zu begreifen, wieso er dann noch in der Lage war, 1933 der NSDAP seine Stimme zu geben, aber er hat das dann getan.
Wir befinden uns jetzt hier im ehemaligen Pfarrhaus Martin Niemöllers oder das Pfarrhaus der Kirchengemeinde hier in Dahlem.
Arno Hellwig ist Leiter des Martin-Niemöller-Hauses in Berlin-Dahlem. Das Haus, das in einer ruhigen grünen Villengegend liegt, erinnert mit einer Ausstellung und mit Veranstaltungen an den Kirchenkampf und den christlich motivierten Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Das ist 1910 erbaut, und zwar auch so erbaut, dass Leben, Pfarrleben und Gemeindeleben zusammengedacht werden kann. Alle Räume hier sind Durchgangsräume und Niemöllers Amtszimmer konnte sozusagen von mehreren Seiten betreten werden.
In der Gemeinde in Dahlem trat Martin Niemöller 1931 seine erste Pfarrstelle an. Bei den evangelischen Kirchenwahlen im Juli 1933 erhielten die NS-nahen deutschen Christen in 79 Berliner Gemeinden die Mehrheit, nur in Dahlem nicht. Hier gehörten alle drei Pfarrer der kirchlichen Opposition gegen die deutschen Christen an. Niemöller war der populärste von ihnen. Unter den Protestanten der Hauptstadt war bekannt, wer in Dahlem predigte, berichtet Marion Gardei. Sie war 24 Jahre Pfarrerin in Dahlem und ist heute Beauftragte für Erinnerungskultur der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EGBO.
Das gibt so diese Geschichte, dass eben auf dem U-Bahnhof Thielallee der U-Bahn-Schaffner ausrief zur Predigt von Niemöller, bitte hier aussteigen. Und dann quollen alle Leute aus dem Zug und gingen in Jesus-Christus-Kirche. Ich glaube, dass die Leute aus ganz Berlin gekommen sind, weil sie gespürt haben, dass hier jemand einfach seine Meinung sagt und sich nicht so anpasst.
Außer in der Jesus-Christus-Kirche hat Niemöller auch in der alten St. Annenkirche gepredigt, direkt neben dem Pfarrhaus. Arno Hellwig steht nun mitten in der kleinen alten Dorfkirche.
Interessant ist hier die Aufschrift auf der Tür zur Kanzel hinauf, natürlich aus einer ganz anderen Zeit, aber dort steht: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Ein mutmachender Spruch, der in dieser Zeit, glaube ich, auch notwendig war, denn wir wissen, in den Reihen der Gemeinde saß die Gestapo.
Und schrieb die Predigten Niemöllers mit. Zum Beispiel, als dieser 1937 predigte:
Das ist unsere Last, dass wir unausgesetzt Strolche, Volksfeinde und Landesverräter genannt werden und können's nicht wehren. Wir sind es der Christenheit schuldig zu sagen, sie verdammen unschuldig Blut.
Niemöller war 1933-34 vom Unterstützer der Nazis, der in seinen Predigten zunächst vom Aufbruch in die Volksgemeinschaft schwärmte, zum Kritiker deren Kirchenpolitik geworden, sagt Marion Gardei.
Am Ende ist es ja auch ein Konflikt um das erste Gebot. Also wer hat das Sagen über mein Leben? Der Führer, die politische Partei oder Gott?
Aus Protest gegen den nationalsozialistischen Eingriff in kirchliche Belange und die Entfernung sogenannter Nicht-Arier aus Kirchenämtern gründete er den Pfarrer-Notbund. Benjamin Ziemann.
Das ist ein wesentlicher Konfliktpunkt, aber wir müssen im Auge behalten, es ging eben nur um die Verteidigung der Rechte getaufter Juden in der evangelischen Kirche. Es ging nicht um die Verteidigung der Rechte der jüdischen Bevölkerungsminderheit in Deutschland.
Vor allem aber ging es dem Pfarrer aus Dahlem um das Prinzip, nämlich, dass der Staat sich aus den Belangen der Kirche herauszuhalten habe. In einem Thesenpapier zur Arierfrage in der Kirche schlug Niemöller im November 1933 vor, der Staat solle den Arierparagraphen in der Kirche nicht anwenden. Im Gegenzug würden sich jüdischstämmige Pfarrer zurückhalten. Niemöller schrieb,
dass wir von den Amtsträgern jüdischer Abstammung heute um der herrschenden Schwachheit willen erwarten dürfen, dass sie sich die gebotene Zurückhaltung auferlegen, damit kein Ärgernis gegeben wird. Es wird nicht wohlgetan sein, wenn heute ein Pfarrer nicht-arischer Abstammung ein Amt im Kirchenregiment oder eine besonders hervorgetretene Stellung in der Volksmission einnimmt.
Der evangelische Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer quittierte Niemöllers Haltung im April 1934 so:
Phantasten und Naive wie Niemöller glauben immer noch, die wahren Nationalsozialisten zu sein.
Auch im Martin-Niemöller-Haus, dem ehemaligen Pfarrhaus in Berlin-Dahlem, skizziert man in der Ausstellung Niemöllers Haltung zur nationalsozialistischen Judenpolitik.
Wir sehen das hier in dieser Tafel, wo wir den Antisemitismus und die Judenfrage in Anführungszeichen auch behandeln, wo ganz klar ersichtlich wird, dass zwischen beispielsweise den Positionen von Niemöller und Bonhoeffer Welten klaffen. Bonhoeffer war sehr viel weitsichtiger und mahnte ganz klar an, wir müssen über den eigenen Tellerrand hinaussehen und alle Opfer des NS-Regimes im Blick haben. Während Niemöller auch in Korrespondenzen mit Bonhoeffer oder einer weitsichtigen Elisabeth Schmitz schrieb, die Juden sind nicht unser Thema.
Niemöller schwieg zur Verfolgung der Juden. Doch im Laufe der 30er Jahre positionierte er sich immer deutlicher gegen die nationalsozialistische Kirchenpolitik. 1935 wird der Dahlemer Pfarrer das erste Mal verhaftet. Dann kommt er 1937 in U-Haft, berichtet der Leiter des Hauses, Arno Hellwig.
Martin Niemöller ist hier verhaftet worden und aus dem Wandtresor hier in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer, sind auch 30.000 Reichsmark beschlagnahmt worden aus dem Kassen des Pfarrernotbundes bei seiner Verhaftung.
Seit 1938 ist er als persönlicher Gefangener Hitlers im Konzentrationslager. Zunächst im KZ Sachsenhausen, dann von 1941 bis 1945 in Dachau.
Dann, eben als er im KZ gefangen war, entwickelt sich dann eine Märtyrerlegende. In den USA, glaube ich, entwickelt sich die sehr stark autonom. In Großbritannien wird sie mehr gesteuert von George Bell, dem sehr einflussreichen Bischof von Chichester, der dafür sorgt, dass Kritiker der bekennenden Kirche in der Church of England zurückgedrängt werden und der dafür sorgt, dass immer wieder an Niemöller erinnert wird. Und über die Jahre der KZ-Haft bis zum Moment der Befreiung hat sich dann dieses Bild eines christlichen Märtyrers sehr stark verfestigt.
Benjamin Ziemann kritisiert in seiner Biografie, dass Martin Niemöller und auch dessen Bruder, der Kirchenhistoriker Wilhelm Niemöller, teilweise an dessen Legende mitgestrickt hätten.
Das Interessante an der KZ-Haft ist eigentlich, dass ganz entgegen seinen Schilderungen nach 1945 er eben sein politisches Weltbild nicht grundlegend ändert. Es gab keine Unterhaltung mit Kommunisten, die ihn davon überzeugt hätten, dass man mit Kommunisten gemeinsame Sache machen kann, wie er nach 1945 gesagt hat.
Auch nach 1945 sind die Juden nicht Niemöllers Thema. So tauchten der Holocaust und der kirchliche Antisemitismus im Stuttgarter Schuldbekenntnis gar nicht auf.
Das ist die tiefgründige Doppelbödigkeit dieses Schulddiskurses, den Niemöller maßgeblich mitbestimmt hat, dass sehr viel von deutscher Schuld und auch von persönlicher Schuld die Rede ist, dass aber die eigentliche Schuld, wenn man das aus der Rückschau so formulieren kann, und das hätte man auch 1945 schon so formulieren können, nämlich die Schuld gegenüber dem Judentum, nicht ein zentraler Bestandteil ist.
Ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, dass er antisemitisch war.
Sagt dagegen Marion Gardey, die Beauftragte für Erinnerungskultur der ECPO.
Er war jetzt nicht derjenige, der aktiv sich im christlich-jüdischen Dialog beteiligt hat. Ich glaube, sein Schwerpunkt lag mehr daran, sozusagen die Versöhnung mit der Sowjetunion und mit den anderen europäischen Staaten. Aber das ist eben die Frage, wo fängt Antisemitismus an und wo hört er auf?
Nach dem Ende des Faschismus kehrt Niemöller nicht nach Berlin-Dahlem zurück. Er gehört bald zu den führenden Protestanten im Nachkriegsdeutschland und ist von 1947 bis 1964 Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Vom Nationalisten wandelt sich der Theologe zum Mann der internationalen Ökumene. Vom Militaristen später zum Pazifisten. Doch die Entwicklung vom Anhänger eines autoritären Herrschaftssystems zum Demokraten habe nur bedingt stattgefunden, ist Benjamin Ziemann überzeugt.
Worum es im Kern eigentlich geht, ist auch ein Anti-Parteien-Reflex, den Niemöller gehegt hat, eigentlich bis weit in die Bundesrepublik hinein, bis ins Alter hinein.
Auch Ulrich Oehlschläger, aktueller Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, sieht bei Niemöller demokratische Defizite. Niemöller, der 1964 als Kirchenpräsident zurücktrat, war bis 1968 Mitglied der Synode. Als die dann beschließen wollte, dass das Kirchenparlament mehr Selbstständigkeit und mehr Rechte gegenüber der Kirchenverwaltung bekommen sollte, war der 76-Jährige empört.
Dann ist er aufgestanden, hat eine Rede gehalten und hat gesagt, er ist jetzt hier zum letzten Mal in diesem Raum, er wird diesen Raum nie wieder betreten. Wir waren bisher eine kirchliche Versammlung, das hat gut funktioniert. Machen Sie ja nicht in Demokratie und Parlamentarismus. Das ist für die Kirche nicht richtig und so weiter und so fort. Das heißt also, das war ausgesprochen gegen diese demokratische Entwicklung gerichtet.
Bekannt wurde Niemöller in den 50er und 60er Jahren auch wegen seines friedenspolitischen Engagements. Er wurde 1957 zum Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft gewählt, engagierte sich 1958 in der Kampagne »Kampf dem Atomtod« und bezeichnete 1959 die Ausbildung zum Soldaten als die »Hohe Schule für Kriegsverbrecher«. Warum er derart scharf formulierte und die Auseinandersetzung suchte, erläuterte er 1968 in einem Gespräch.
Ich möchte nirgendwo auf diese billige Lösung hinaus, das kann man so, das kann man als Christ aber auch so auffassen, sondern diese beiden Christen, die da eine verschiedene Auffassung haben, die müssen sich gegenseitig bezeugen, warum sie überzeugt sind, dass Jesus Christus es mit ihnen hält und warum ihre Haltung dem Geiste Jesu Christi als des lebendigen Herrn tatsächlich entspricht.
Niemöller betonte mehrmals, eine für ihn bestimmende Richtschnur seines Lebens sei die Frage gewesen, was würde Jesus dazu sagen? Das konkretisierte er in einem Interview 1960 so.
Kann ich mir vorstellen, dass ich in der Nachfolge meines Herrn Jesus Christus bin, wenn ich, ja nun sage ich es mal ganz grob, im Falle eines Krieges Pilot eines Bombenflugzeuges bin und habe neben mir einen Co-Piloten sitzen und werfe meine Bombenlast über dem feindlichen Ziel ab, Achtung Null, und der Co-Pilot drückt auf den Knopf und löst die Bombe aus. Kann ich mir vorstellen, dass mein Co-Pilot Jesus Christus heißt und dass er auf meinen Befehl dann den Knopf drückt und die Bombe auslöst? Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, da muss ich mir sagen, hier bin ich offenbar nicht in der Nachfolge Jesu Christi. Hier muss ich also fragen, was will Gott von mir und was wollen Menschen? Was will eine Obrigkeit? Was will der Staat? Was will mein Volk? Was will mein Vaterland vielleicht von mir? Und in diesem Konflikt bin ich dann allerdings im Endergebnis völlig allein.
»1984 starb er mit 92 Jahren in Wiesbaden. Martin Niemöller war ein überaus streitfreudiger und polarisierender Christ. Doch gerade wegen seines Engagements wurde er zu einer Art Ikone des Protestantismus.
Von dieser bruchlosen Bewunderung Niemöllers sollte man Abstand nehmen,«
fordert sein Biograf Benjamin Ziemann.
Ich denke, dass Einrichtungen, die den Namen Niemöller tragen oder auch die evangelische Kirche in Hessen-Nassau doch Schritte unternehmen sollten, zu klären, wie sie es mit Niemöller halten und sich auch überlegen, wie sie eben zu den Schattenseiten seiner Biografie, die sich auch nach 1945 zeigen, wie sie dazu Stellung beziehen wollen und dass man sich damit kritisch auseinandersetzen kann.
Gerade seine Irrungen und Wirrungen, seine Lebensbrüche, würden ihn aber zu einem Vorbild machen. Das sagen die kirchliche Beauftragte für Erinnerungskultur Marion Gardey und Arno Hellwig vom Martin-Niemöller-Haus in Dahlem.
Man kann an ihm lernen, dass er nicht der unfehlbare Held ist, den man auf einen Sockel stellt, was wir auch nie wollten, sondern ein Mensch mit allen Fehlern und Brüchen.
Martin Niemöller ist ein streitbarer Mensch gewesen, eine streitbare Persönlichkeit, charakterstark, aber eben keine geradlinige Biografie. Aber genau da ist in der Vermittlung eigentlich ein Schatz verborgen, An glatten Persönlichkeiten kann man nicht viel lernen.
Sein liebster Platz war zwischen allen Stühlen.